Ich lese den heutigen Bibeltext aus dem Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 9 bis 14. Und meine Übersetzung ist die neue Genfer Übersetzung. Deshalb hören wir seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, nicht auf, für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird und werdet Gott immer besser kennenlernen. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzuhaben, das er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Sünden vergeben.
Das zweite Teil, wir haben so eine kleine Predigtreihe im Kolosserbrief und die nächsten Verse, die dran waren, die passen nun wirklich ganz optimal zur Taufe, aber natürlich auch sonst einfach so mal überlegen, was gehört eben zur Nachfolge dazu. Vielleicht bevor ich in den Text einsteige, vielleicht so ein kleines pastorales Wort. Es ist jetzt so, dass die Taufen nur im zweiten Gottesdienst, vielen Dank Henning, im zweiten Gottesdienst stattfinden. Das hat hauptsächlich damit zu tun, dass die Täuflinge quasi nicht im Stream auftauchen wollen. Und natürlich kann man das gut verstehen, ne? Ist schon, wie soll ich, beängstigend genug, vor so einer Gruppe hier zu stehen, wenn man dann noch denkt, da gucken noch Leute irgendwie von außerhalb zu, ist das natürlich beunruhigend. Wir müssen denen, glaube ich, nochmal sagen, dass die ja dann nicht für immer im Netz stehen, sondern dass wir den dann auch nach einem Tag rausnehmen. Aber dennoch. Was mir dabei aber wichtig ist und was ich auch betonen würde, natürlich freuen wir uns über diese Möglichkeiten des Streamens und dass Leute am Gemeindeleben teilnehmen können, die nicht da sind. Natürlich, wenn man krank ist, wir kriegen immer wieder Feedback für Leute, die einfach nicht kommen können, weil sie krank sind oder weil sie unterwegs sind und die sind mega dankbar dafür und das ist auch echt schön. Natürlich ist es auch für mich als Pastor schön, wenn ich positives Feedback nicht nur aus Berlin kriege, ne, sondern aus Hamburg, aus Wolfsburg, aus München und aus den USA, dann denkt man auch, ja, das ist schön, das war vorher auch so nicht möglich. Aber gerade bei der Taufe wird es deutlich, aber auch bei anderen Dingen, wir sind eben nicht nur eine Lehrgemeinschaft. Natürlich ist wichtig, dass wir eine gleiche Lehre haben, dass wir für etwas gewisse Dinge stehen. Aber wir sind zum Beispiel auch eine betende und anbetende Gemeinschaft. Und ich weiß, manche von euch kriegen das hin, auch vor dem Bildschirm zu Hause richtig so einzuklinken. Aber viele sind so wie ich, die sagen, oh, ich hab's nicht, aber es geht einfach nicht, ist echt schwierig. Und deswegen ist es wichtig, auch vor Ort mit dabei zu sein, Teil dieser anbetenden Gemeinschaft. Oder eben Teilnahme an den sogenannten Sakramente, Taufe und Abendmahl. Auch das ist ganz wichtig für uns als Gemeinde, das gemeinsam auch zu erleben und zu feiern. Und deswegen so als Einladung, wir werden zukünftige Täuflinge auch ermutigen, Mensch, vielleicht machst du es auch mehr am ersten Gottesdienst, aber natürlich haben die da eine Freiheit zu entscheiden. Aber gerade wenn ihr jetzt zu Hause sozusagen, wenn ihr eigentlich in Berlin seid oder in Brandenburg und wenn ihr nicht gerade krank seid oder andere Gründe habt oder jemand aus der Familie krank ist und ihr nicht kommen könnt, herzliche Einladung, wieder herzukommen. Und natürlich auch, wir haben ganz gute Hoffnung, dass wir dieses Jahr noch fertig werden mit diesem Umbau und dann auch natürlich im Laufe des nächsten Jahres das Haus so richtig schön wird Und auch die Gemeinschaft danach, das Kaffee trinken, das Essen, ist nicht nur für uns in unserem Gottesdienstverständnis, unserem Gemeindeverständnis, so nette Anhängsel, damit die Leute irgendwie bei Laune gehalten werden, sondern es ist ganz integraler Bestandteil von Gemeinschaft. Und auch das geht eben dann nur vor Ort. So vielleicht mal als ganz kurze Einleitung, als quasi so ein bisschen pastorales Wort, unabhängig von Text. Aber jetzt steigen wir in den Text ein und gucken mal, was so die Basics der Nachfolge sind, beziehungsweise was so um und bei einer Taufe passiert vorher und nachher und während. Vers 1, da lesen wir, seitdem knüpft ja an was an, ne? Er sagt, freut sich über die Kolosser, freut sich, dass es schön losgegangen ist bei denen, dass bei ihnen Glaube, Hoffnung und Liebe ist. So, und seit diesen Anfängen hören wir nicht auf, inständig für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass er euch erkennen lässt, was sein Wille ist und dass er euch mit Weisheit und geistlichem Verständnis erfüllt. Und es ist wirklich so, dass wenn etwas passiert, etwas Gutes, was von Gott initiiert, in dieser Welt passiert, dann ist das in aller Regel eine Antwort auf Gebet. Deswegen ist es schön und wichtig, dass wir für Länder beten, dass wir für fremde Städte beten, dass wir für unerreichte Völker beten und wie auch immer, weil Gott antwortet und reagiert auf Gebet. Wenn sich die Leute hier taufen lassen, dann hat das in der Regel damit zu tun, dass irgendjemand in ihrem Leben gebetet hat. Ihr kennt ja meine Geschichte, wir sind 5 Kinder und wir sind alle nicht als Christen aufgewachsen. Und von unseren 5 Kindern, wir sind über einen Zeitraum von 25 Jahren alle zum Glauben gekommen jetzt. Und für mich ist das so berührend, weil ich bin ja so Pastor und meins ja auch ernst mit Jesus. Aber wenn ich jetzt meine Geschwister sehe, die lange nicht so viel damit am Hut haben wollen oder so ganz leicht und die jetzt so ganz dabei sind, so dass ich mich manchmal so ein bisschen wie so ein kalter Zyniker fühle, dann bin ich einfach nur beschämt. Aber was ist es? Es ist das Ergebnis von jahrzehntelangem Gebet. Meine Großeltern haben für die schon gebetet. Jahrzehntelang. Meine Mutter hat für die gebetet, jahrzehntelang für uns gebetet. Und diejenigen, die dann zum Glauben gekommen sind, haben dann auch manchmal nur 1 Jahr, manchmal 2 Jahre und bei manchen eben Jahrzehnte gebetet, dass die auch bei Jesus landen. Und das ist einfach, wie das Reich Gottes funktioniert. Und es ist sein Wille und dass wir eben wachsen, natürlich mit Weisheit und geistlichem Verständnis. Jetzt so die Frage, das ist natürlich eine Riesenwelt, ne? Weisheit und geistliches Verständnis, aber was sind heute so die Basics und darauf möchte ich mich konzentrieren. Ich verspringe mal ein paar Verse, komme zurück und steige jetzt ein in Vers 13. Was gehört dazu zum Basics der Nachfolge? Er hat uns aus der Gewalt der Finsternismächte befreit und uns unter die Herrschaft seines geliebten Sohnes gestellt. Vers 14, ja, durch ihn, unseren Herrn, wurden wir freigekauft und durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Vielleicht mal so ein kleiner Tipp, die biblische Sprache, Paulus ist ja Hebräer und er übernimmt eigentlich auch so hebräische Sprachformen so mit ins Griechische, also in der Sprache, in der er eigentlich schreibt. Und so ein bisschen so, wenn man vielleicht ein bisschen deutsche Grammatik ins Englische rettet oder so. Und jedenfalls sind die Sätze oft so aufgebaut, dass sie 2 Teile haben und die behandeln immer das gleiche Thema. Und in der Regel wird das Gleiche ausgesagt in beiden Satzteilen, nur von einer anderen Perspektive. Manchmal auch was Gegensätzliches, aber es geht immer ums gleiche Thema und hier merkt man das eben auch. Nehmen wir mal den Vers 14. Ja, durch ihn, unseren Herrn, wurden wir freigekauft und durch ihn sind uns die Sünden vergeben. Geht es um eigentlich das Gleiche aus verschiedenen Punkten. Das eine ist vielleicht sehr bekannt, ne? Durch ihn sind uns die Sünden vergeben. Das ist eher so dieses Bild vielleicht aus dem Gericht oder wenn wir Schulden machen, wir haben so viel Schulden, die können wir nicht zurückzahlen, dann hat Jesus am Kreuz für unsere Schuld bezahlt. Ne? Oder Wir sind Straftäter geworden und müssen die Strafe, müssten wir eigentlich absitzen oder vielleicht sogar Todesstrafe, und stattdessen hat Jesus das auf sich genommen. Und wie gesagt, jetzt kommt hier meine zeichnerische Kunst. Ich mache es ganz einfach, um zu verdeutlichen, was ich meine. Also das sind wir. Das ist Jesus und wir geben ihm quasi unsere Schulden oder er trägt unsere Straftaten. So, das ist das Erste. Das andere Bild ist, dass wir freigekauft sind. Und zwar ist das ein Bild vom Sklavenmarkt damals. War nicht so schlimm wie jetzt mit den Schwarzafrikanern in den USA, aber dennoch sehr weit verbreitet, ganz normal im Römischen Reich, dass man sich sozusagen Angestellte einkaufte und die dann aber eben wie Sklaven keine Rechte hatten. Und der Satz sagt ganz einfach, Jesus ist unser neuer Herr, weil der uns freigekauft hat vom Sklavenmarkt. Das bedeutet, wir gehörten vorher, waren Sklaven, waren nicht frei. Und jetzt gehören wir Jesus. Und das ist natürlich heutzutage in Berlin ein absolut skandalöser Gedanke. Wie kann das sein? Und zwar im doppelten Sinne. Erstmal, wieso bin ich nicht frei? Und zweitens, will ich denn jemandem wie einem Sklaven gehören? So, und die Frage ist, wem haben wir vorher gehört? Und da hören wir, in Vers 13 steht da, Finsternismächten. Auch wieder was in Berlin nicht so ganz einfach nachzuvollziehen ist. Wir kennen so andere Kulturen, vielleicht Afrika oder Teile so von Südamerika oder Asien, ne, wo die dann so mit geistlichen Mächten da irgendwas zu tun haben. Das vielleicht versuchen wir sich einzusetzen, aber wir aufgeklärten Europäer, für uns ist das eher ein schweres Konzept. Es gibt allerdings zwei Menschengruppen, wenn ich mit denen rede, für die ist das gar kein Problem, einzugestehen, dass es Finsternismächte gibt. Dass es sowas wie Okkultismus gibt, etwas, was echt recht gefährlich ist. Es sind einerseits Leute, die sehr stark in der Esoterik verstrickt waren. Auch das ist nicht immer gleich alles okkult, ne? Aber da ist die Grenze zum Okkulten, wird ja doch ab und zu mal überschritten. Und wenn man denen dann sagt, da waren Finsternismächte, dann wissen die ja ganz genau. Und ich habe auch versucht, die für mich irgendwie fruchtbar zu machen. Und das geht in der Regel nach hinten. Und auch Leute, die harte Drogen konsumieren, fast alle von denen haben gesagt, ja, ich weiß, also ich bin dem Dunklen begegnet. Ich würde sagen, in unserem Kulturkreis oder viele von uns, vielleicht auch aufgeklärteren, gebildeten, ist vielleicht eine andere Macht, die quasi der wir gehören, und das bin ich selbst. Das ist letztlich das Ich. Ne? Also diese Grundhaltung, die wir haben, ist, ich gehöre mir selbst und ich mache mit meinem Leben, was ich will. Und wenn ich dieses Leben Jesus geben will, ja, dann ist das meine Entscheidung. Wenn nicht, dann nicht. Wenn ich ihm gehorsam will, dann vielleicht da, aber da eben nicht. Ne? Ich habe das souveräne Selbst. Und das ist so Kerndefinition von Wahrheit in unserer Kultur. Könnte ich viel drüber reden. Aber wenn wir uns das mal näher angucken, merken wir, dass auch wir in der Regel ganz oft nicht so frei sind, wie wir eigentlich denken, sondern dass wir doch oft abhängig sind von unseren eigenen Bedürfnissen, unseren schlechten Angewohnheiten, auch von unseren schlechten Erfahrungen aus der Vergangenheit, die uns immer noch prägen, von unseren Ängsten. Und ich möchte das so verdeutlichen, dass praktisch, es gibt zwei Reiche und vorher waren wir, und auch die Kolosser, quasi im Reich der Finsternis. Ich schreibe mal finster hier. Oder für uns vielleicht auch das Ich. Und dann trifft eben auf das andere Reich und das ist Gottes Reich. Das sind einfach die Realitäten, die Paulus wie selbstverständlich voraussetzt. Das ist die Welt, in der er lebt. Und ich glaube, es tut, wir tun wirklich sehr, sehr gut daran. Wir sagen, okay, das ist ein realistisches, göttliches Weltbild. So, wenn das geschehen ist, wenn gesagt wird, Mensch, ich war vorher hier, aber ich gehöre eigentlich hier rüber, ich habe meine Sünden da gegeben, ich bin eigentlich losgekauft, ich gehöre darüber ins Reich, was folgt daraus? Und das lesen wir in Vers 10, wie selbstverständlich. Denn ihr sollt den Herrn mit eurem Leben ehren und ihn erfreuen mit allem, was ihr tut. So werdet ihr ein fruchtbringendes Leben führen, das an guten Werken reich ist und Gott immer besser kennenlernen. Also dann, ne, wie selbstverständlich, ne, wenn man sagt, ich bin jetzt von einem Sklavenhalter, ob ich dem denn so wirklich gefallen möchte. Vielleicht ein bisschen besseres Bild, stellt euch vor, ihr verliebt euch, findet eine neue Freundin, neuen Partner, wie auch immer. Wie selbstverständlich versuchen wir dieser Person auch zu gefallen. Dinge zu tun, die die Person freut. Oder stellt euch vor, ihr sucht einen Job und ihr werdet irgendwie recruited von einem, vielleicht von einem Startup, von der Firma, von dem Chef oder der Chefin und ihr sagt, hey, sei du Teil von unserem Team und das ist etwas, was dir total Spaß macht, was total gut zu dir passt, du bist Teil von dem Team, du schätzt den Chef und natürlich wirst du versuchen, richtig gute Arbeit abzuliefern und dem oder der zu gefallen in dem, was du tust. Und so ist diese Logik auch ganz selbstverständlich bei Jesus. Und dann dieser zweite Teil, es geht darum, Jesus immer besser kennenzulernen. Das hatten wir vorher auch schon, die beten dafür, dass man Jesus immer besser kennenlernt. Und wie lernen wir denn Jesus immer besser kennen? Eben durch den Lebensvollzug, indem wir das tun, was er uns sagt. Und das ist auch wieder sehr anders, als wir geprägt sind. Wir lesen die Bibel in der Regel so, oder wir leben unser Christsein in der Regel so, dass wir versuchen, die Bibel zu lesen und auch zu verstehen. Und wenn dann was steht, was Gott von uns möchte, wir das aber nicht verstehen, dann ziehen wir den Schluss, dann kann Gott nicht verlangen, dass wir das tun, weil ich verstehe das ja nicht. Und selbst wenn wir es verstehen, würden wir sagen, naja, da muss ich noch gucken, ob ich es tue oder nicht, je nachdem, ob's mir passt. Das ist quasi das ist die Ethik der aufgeklärten Menschen. Die biblische Ethik funktioniert völlig anders. Man spricht von einer vielleicht Ethik des Weges. Und zwar, indem wir tun, indem wir in diesen Wegen wandeln, indem wir mal sagen, Mensch Gott, so hast du das mit dem Leben gedacht, keine Ahnung warum, das verstehe ich auch nicht, aber ich mach das mal, ich versuche mal so zu leben. Erst in dem verstehen wir, deswegen ist es so. Und in dem lernen wir Jesus dann immer besser kennen. Und das ist eine ganz große Tragik, auch in unserer Gemeinde, dass manche Christen denken, dass sie nur die Sündenvergebung in Anspruch nehmen können, also das hier, die Erleichterung des Pfeiles, aber nicht hier wandeln können, sondern erstmal hier bleiben. Und es kann einem sogar passieren, also manche machen diesen Schritt nie, andere laufen hier für eine Zeit und dann fallen wir zurück und das merken wir dann und dann fallen wir zurück in alte Denk- und Verhaltensmustern. Und deswegen ist es so entscheidend wichtig, geht ja heute auch um Taufe, ne? Vielleicht alle die wir uns schon haben taufen lassen, sagen, ja, vielleicht ist auch Zeit für mich, dieses Taufversprechen wieder mich in diesen Herrschaftsbereich Jesu zu bringen und wirklich in seinen Wegen zu wandeln. Vielleicht sollte ich das erneuern. Also, das Basic der Nachfolge bedeutet, dass ich hier rüber gehöre. Unters Kreuz. Okay, und die Feinheit ist die, ich habe bewusst die andere Farbe genommen. Wir haben eine neue Identität, wir sind neu hier durch Christus. Und deswegen macht es auch, es passt nicht mehr zu unserer Identität und unserer Berufung, hier weiter unterwegs zu sein. Das heißt, wenn der Heilige Geist in dir, wenn du wirklich Gottes Kind bist, passt zu dem, was du, wozu Gott dich gemacht hat, wirklich nur in den Wegen Gottes zu wandeln. Wie selbstverständlich. Wie ist die weitere Konsequenz, beziehungsweise wie ist es möglich? Ihr merkt, was Konsequenz und Ursache ist, das hängt so oft zusammen, das bedingt sich gegenseitig, das kann ich gar nicht genau sagen. Vers 11 steht, ihr werdet auch die herrliche Kraft Gottes an euch erfahren, damit ihr alles geduldig und standhaft ertragen könnt. Christ zu sein, mit Jesus unterwegs zu sein in Berlin, ist ja mittlerweile eher ungewöhnlich. Oft ist ja so, dass wenn man dann so sagt, dass man das so ernst meint, was man denn so glaubt, dann wundern sich die Leute. In der Regel sind ein bisschen überrascht, aber im Grunde lassen ja einen ja in Ruhe. Es gibt so manche Themen mittlerweile, wenn wir sagen, wenn das glauben wir wirklich so leben wir, dann denken die, wow, wie kann das sein? Und dann können die auch mal ärgerlich werden oder gibt's Gegenwind oder so oder wir kommen unter Druck. Was hier aber wichtig ist, ist, dass Paulus nicht betet, dass das Leben leichter wird, sondern er betet hierfür, dass sie geduldiger und standhafter werden, also dass sie zunehmen durch diese herrliche Kraft Gottes, diese herrliche Kraft Gottes des Heiligen Geistes, dass wir eben zunehmen an Kraft, an Schönheit, an Ausdauer und an Mut. Und deswegen zu den Basics gehört, ich nenne das mal Power, Kraft des Heiligen Geistes. Ganz besonders deutlich ist es, wenn wir Christen aus den Treffen, die verfolgt werden, zum Beispiel in China oder vielen anderen Ländern, und wenn wir da die Leiter und Leiterinnen fragen, wofür können wir beten? Zum Beispiel jetzt ne, in China, dann würden wir immer denken, sollen wir dafür beten, dass es einen Machtwechsel gibt, dass dieser schreckliche Herrscher tot umfällt oder so, oder dass es keinen Kommunismus mehr gibt, dass es ein System ändert, dass die Verfolgung aufhören. Das sind so die, von denen wir denken, wofür wir beten würden. Da sagen die alle aus der verfolgten Kirche, bitte nicht, betet nicht dafür. Gott öffnet uns hier gerade eine Tür und er wirkt mächtig. Natürlich, Gott kann machen, was er will mit den Regierungen. Das schreiben wir ihm nicht vor, aber betet nicht dafür, sondern betet für breitere Rücken, damit wir das ertragen können, was auf uns einprasselt. Betet für mehr Mut, betet für mehr Liebe, betet für mehr Leidenschaft, betet für mehr Durchhaltevermögen. Das ist alles, was wir wollen. Weil wir die herrliche Kraft des Heiligen Geistes in uns erlebt haben und wir merken, was es mit unserem Leben macht, wir merken, was das in der Gesellschaft tut, in unserem Umkreis, und davon wollen wir mehr. Wenn es sich äußerlich ändert, gerne. Aber das ist nicht der Fokus. Und lasst uns dafür beten, auch füreinander. Wir stehen alle in großen Herausforderungen, jeder auf seine Weise. Ihr kennt mein Lieblingssprichwort diesbezüglich, unter jedem Dach ein Ach. Lernst du Leute erstmal lang genug kennen, dann weißt du, jeder hat irgendeine Not, jeder hat irgendeine Schwierigkeit, jeder hat irgendeinen Schmerz. Und natürlich ist es gut, dass wir füreinander beten, dass sich die Umstände ändern. Aber lass das nicht das Ziel sein. Lass es füreinander beten, dass wir in dem stärker werden, liebevoller werden, hingegebener werden, geduldiger werden. Und da brauchen wir einander so sehr. Da bete ich gern für dich und ich brauche genauso dein Gebet für mich. Da sind wir alle auf einer Ebene. Das ist sowieso das Schöne in der Nachfolge. Und dann endet es folgendermaßen, und dann werdet ihr mit Freude dem Vater danken, dass er euch fähig gemacht hat, an dem Erbe teilzuhaben, das für sein heiliges Volk im Licht bestimmt ist. Auch das zu den Basics, ne? Dass wir Erben sind. Das bedeutet natürlich auch, dass wir Kinder sind. Genau, dafür sollten wir dankbar sein. Aber bleiben wir mal bei dem Erben. Einerseits haben wir uns total dran gewöhnt, aber für mich ist es immer wieder ganz wichtig, zu diesem Punkt zurückzukommen und sagen, was ist eigentlich das Allerschönste, was ist das Allerbeste in meinem Leben, was ist das Größte? Und da ist es so, dass ich immer zurückkomme zu diesem Punkt, ich bin ein Kind des allmächtigen Gottes, ein geliebtes Kind des allmächtigen Gottes. Was gibt es Besseres? Und die Frage stelle ich jedem von uns. Jetzt überlege ich mal ganz kurz, was gibt es Besseres? Gibt es irgendwas, was du dafür eintauschen würdest? Würdest du sagen, oh, wenn ich das oder das hätte in meinem Leben, dann wäre ich bereit, meine Kindschaft mit Gott aufzukündigen. Ich hoffe, da ist nichts, weil sonst habt ihr ein echtes Problem. Das nennt man dann einen Götzen und den sollte man nicht zu viel Raum geben. Kommt dann bitte schnell zu mir oder anderen Pastoren oder schnappt euch irgendjemanden und versucht, das loszuwerden. Und manchmal frage ich mich einmal, okay, Jesus, mit der Kindheit ist schön, aber ich will das und das und das auch noch. Wenn ich das hätte, dann würde das noch schöner werden, dann wäre mein Leben noch besser. Das mag sein. Aber ich komme immer zurück und sage, nee, dass ich Kind des allmächtigen Gottes bin. Was will ich mehr? Das war ein bisschen der größte Schock, als ich leitender Pastor wurde und die Leute wirklich dachten, ich wäre dann irgendwie glücklicher. Ich wäre irgendwie zufriedener. Ich wäre ja irgendwie angekommen jetzt im Leben. Und ich sage, ihr Deppen, was habe ich denn dazu gewonnen? Nix. Das Allerwichtigste in meinem Leben ist doch völlig unabhängig davon, welche Position ich in dieser Gemeinde habe. Und bei dem Thema Erbe sind mir zwei Dinge sehr wichtig. Das würde ich ganz besonders den Täuflingen zusprechen, weil manche auch wirklich einen Hintergrund haben, der familiär sehr, sehr schwierig ist. Aber ich glaube, es betrifft auch manche von uns. Der erste Punkt ist, lebt bitte nicht so, als ob ihr nicht zu den Lieblingskindern gehören würdet. Wir alle sind beeinflusst von weltlichen Standards. Wir wissen zwar theoretisch, ja, ich bin Kind Gottes, aber wir fühlen uns eher vielleicht wie so ein Pflegekind oder wie so ein Stiefkind. Irgendwie gehöre ich zwar dazu, aber eigentlich, es gibt andere Kinder, vielleicht so ein wie so ein Pastor da vorne, den hat Gott doch bestimmt mehr lieb. Wenn ich so mein Leben schaue, da ist so viel nicht in Ordnung. Gott hat bestimmt Lieblingskinder und ich gehöre nicht dazu. Nein, das ist Quatsch, das ist Humbug, das ist Schwachsinn. Gott hat nur Lieblingskinder. Und du gehörst dazu, wenn du hier bist. Und das zweite ist eben dieses schöne Konzept der Erbschaft, dass wir Erben sind. Und auch erst, wenn wir das volle Erbe erst im nächsten Leben so richtig in Empfang und genießen können, macht es jetzt schon einen riesen Unterschied, wenn du weißt, dass Gott reich ist und gerne gibt. Das kennen wir auch auf ganz menschlich-irdischer Ebene. Stell dir vor, es macht einen Unterschied, ob du Eltern hast, die richtig viel Kohle haben oder ob das arme Schlucker sind und nichts haben. Die mögen dich zwar lieben, aber jetzt materiell können die dir einfach nichts geben. Und dann gibt's aber noch, selbst wenn die wohlhabend sind, gibt's zwei verschiedene Arten von Eltern. Die einen, die den Wohlstand für sich behalten, also du profitierst quasi nicht davon, oder aber die, von denen du weißt, die sind nicht nur reich, sondern die geben auch gerne. Und da ist es wichtig, so ein kleiner Merkvers, Gott gibt nicht aus seinem Reichtum, sondern nach seinem Reichtum. Okay? Also auch wenn du Eltern hast, die Geld haben, aber knickrig sind, wenn die dir was geben, geben die auch aus ihrem Reichtum heraus, geben etwas davon ab, aber die geben nicht nach ihrem Reichtum, geben nicht gemäß dessen, was sie eigentlich tun könntet. Und Gott gibt uns gerne alles, was wir für ein Leben eben voller Kraft, voller Liebe, voller Hingabe brauchen. Anders ausgedrückt, lasst uns bitte nicht so leben, als ob unser Papa im Himmel ein armer Schlucker wäre. Es gibt ein sehr schönes Beispiel, was das verdeutlicht aus der Geschichte. Alexander der Große, ne, griechische Heerführer und so, kennen die meisten vielleicht noch irgendwie aus dem Geschichtsunterricht. Sehr erfolgreicher, oh, keine Ahnung, was da alles war, ne? Herrführer, Politiker, Herrscher und so weiter. Und die Tochter eines Generals aus seiner Armee, die wollte heiraten. Und es war so Usus, dass der Alexander von verdienten Generälen, wenn deren Kinder heirateten, dann gab der was dazu. Ne? Also dann half der so ein bisschen, gab Geschenke oder ein bisschen Geld oder sowas. Und das wusste auch dieser General. Und dieser General ging dann zum Schatzmeister von Alexander und bat um eine Riesensumme. Und der Schatzmeister war so geschockt und die war so unverschämt, diese Summe, dass er dachte, oh, ich traue mich gar nicht zu Alexander damit zu gehen. Wenn der hört, was der General von dem will, dann wird er wahrscheinlich so wütend, dann haut er mir gleich den Kopf ab oder dem General oder uns beiden. Na jedenfalls, dieser Schatzmeister war so voller Furcht und Zittern und nannte dann Alexander diese unverschämt hohe Summe des Generals. Und was antwortete Alexander darauf? Gib ihm diese große Summe, denn mit seiner Bitte zeigt er, dass er davon überzeugt ist, dass ich reich und großzügig bin. Und es stimmt. Und ich gebe dem das gern. Wenn Alexander schon so ist, wie viel mehr unser Vater im Himmel, der uns seinen Sohn Jesus geschenkt hat. Und wie Römer 8, mit ihm wird er uns auch gerne alles andere schenken. Gott ist reich und großzügig und beschenkt uns gerne. Genau, und diese Basics münden denn alle im Thema Dankbarkeit. Ne? Da steht, dann werdet ihr mit Freude dem Vater danken. Und diese Dankbarkeit ist wirklich eigentlich so dieser Schlüssel, in diesen Realitäten zu leben und das zu halten. All das Gute, was Gott uns gibt hier, wird quasi durch Dank begossen. Alles fängt hier immer klein an, immer wachstumsmäßig. Ne? Gott pflanzt in unserem Leben und es ist selten so das Bang, da steht der ganze Baum. Nee, das ist eine Pflanze. Und diese Realitäten, ne, der Erbschaft, der Kraft und so weiter, das sind Dinge, die langsam wachsen. Und die Art und Weise, wie wir das begießen, ist Dankbarkeit. Dankbarkeit ist sozusagen der Schlüssel zu einem erfüllten Leben in der Freude und Zufriedenheit. Ich bin jetzt über 30 Jahre Christ und es ist ein absolut universelles Prinzip. Ich sehe das bei anderen Leuten. Diejenigen, die dankbar sind, die wachsen. Und das ist echt was richtig Schönes. Ich merke es in meinem eigenen Leben. Ich kann auch so Berufschrist sein. Ich kann das auch so aus Pflicht machen. Ich kann das einfach machen, weil ich dran gewöhnt bin. Aber sobald die Dankbarkeit fehlt, verkümmert so nach und nach das hier. Und das wird irgendwie wieder attraktiver. Und deswegen, ne, mit dieser herrlichen Kraft und Gnade Gottes, darf immer dazu führen, dass wir Gott von ganzem Herzen Danke sagen. Ich bete noch und dann singen wir noch ein Lied. Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns frei gekauft hast. Danke für dein Riesenangebot an uns, frei zu werden von uns selbst. Nicht mehr selber Ursprung und Ziel unseres Lebens sein zu müssen, sondern ganz zu dir zu gehören. Herr, das ist großartig. Danke für den Reichtum, den wir bei dir haben. Danke für deine Liebe, danke für deine Großzügigkeit. Danke für deine Geduld. Herr Jesus, in dir sind wir wirklich ganz, ganz reich beschenkt. Und wir danken dir, dass du so gerne gibst und großzügig bist. Und ich bitte dich auch für uns, dass du uns nach und nach veränderst in dein Bild. Und auch wir wollen erkennen, wie reich wir sind. Und wir wollen dann vertrauensvoll und freudig und mutig andere damit beschenken. Herr, lass uns großzügig sein in jeder Richtung. Amen.